Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Jemand, der auf und neben dem Platz jede Menge Verantwortung übernimmt. Alexander Schuster ist Schiedsrichter mit Leidenschaft. Er kennt das Spiel aus der neutralen Perspektive mitten im Geschehen. Gleichzeitig gibt er sein Wissen und seine Energie als Trainer der U17 beim FC Arminia 03 Ludwigshafen weiter und begleitet junge Talente auf ihrem Weg. Wir sprechen heute über seine Erfahrungen an der Pfeife, emotionale Momente auf dem Platz, seine Arbeit mit Jugendlichen und darüber, wie er diese beiden Rollen miteinander verbindet. Ein Gespräch über Fairness, Entwicklung und die Liebe zum Fußball. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Alex.
Ja, hi Frank. Ich wurde noch nie so schön irgendwo anmoderiert. Das können wir öfter machen.
Da musst du aber höchste Eisenbahn.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Zeit. Ich bin jetzt auch fast 30, musste lange warten. vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut, als du mich angeschrieben hast. Und ich habe auch tatsächlich nichts dem hinzuzufügen, was du gesagt hast.
Ja, super, dann sind wir fertig. Alles klar, danke fürs Zuhören. Nein, wir wollen natürlich als erstes über das Schiedsrichten sprechen, die Schiedsrichterei, ich glaube, so heißt es.
Die Schiedsrichterei sprechen.
Wie bist du da hingekommen? War das Zufall oder war das auch schon ein lang gehegter Plan?
Boah, es war tatsächlich notgedrungen. Also ich habe selbst Fußball gespielt, war dann auch lange im Tor und dann merkst du halt irgendwann, ob das Talent reicht, um da höhere Gefilde zu erobern oder eben halt auch nicht. Bei mir war es dann Letzteres. Das heißt, als dann klar war, so über den Kreisbereich geht es dann doch nicht drüber hinaus. Habe ich mir auch gedacht, gut, willst du da wirklich die Knochen jede Woche hinhalten? Und über meinen damaligen Trainer kam ich dann drauf, hey, mach doch einen Schiedsrichterschein, weil ich auch immer jemand war, der sich tödlich aufgeregt hat über die Schiedsrichterentscheidungen bei unseren Spielen. Und ja, dann war das 2013, habe dann im Badischen damals die Schiedsrichterausbildung gemacht, war dann 5 Jahre Schiedsrichter, habe dann aufgehört tatsächlich beruflich bedingt und jetzt direkt nach Corona dann auch wieder angefangen, nur eben in einem anderen Verband.
Ja.
Und so hat sich das alles ein bisschen entwickelt, ja.
Okay, du hast gerade gesagt, es gab so einen Lehrgang für Schiedsrichter. Ich habe damals den DFB-C-Trainerschein gemacht, da durfte ich dann Bambinis und F-Jugend durfte ich dann damals trainieren. Wie ist das bei einem Schiedsrichter? Macht man einmal diesen Kurs und gut ist oder wie muss man das immer wieder aktualisieren? Wie ist das bei euch?
Ja, es kommt auf die Klasse an. Also du machst erstmal die Neulingsausbildung und die berechtigt dich, erstmal Spiele zu pfeifen. Ja? Es kommt auf den Verband an. Manchmal geht es ein Wochenende. Es gibt Verbände, die machen das eine Woche lang. Okay. Bei mir war es zum Beispiel jetzt ein Wochenende. Und dann kommst du eben in deinen zugeordneten Kreis. Ja? Sprich, du brauchst einen Verein und der Verein ist in einem Kreis ansässig. Bei mir ist das Rheinpfalz zum Beispiel. Und dann bist du eben Schiedsrichter und fängst eben in der Jugend an. Und je nachdem, was der Schiedsrichter einteile oder der Obmann deines Kreises in dir sieht, steigst du eben auch in den Klassen auf. Ja? Ja. Und ab einer gewissen Liga musst du jährliche Leistungstests machen, bestehend aus einem Lauftest und aus einem Regeltest. Und wenn du den bestehst, darfst du eben in dieser Klasse oder gegebenenfalls in höheren Klassen eben nochmal pfeifen. Ich habe jetzt meinen Lauftest mit, ja, also den Regeltest mit Bravour bestanden, den Lauftest dann irgendwie doch mit Mühe und Not, aber das hat am Ende gereicht tatsächlich.
Ja.
Genau, in den tieferen Klassen, so C-Klasse oder in anderen Verbänden heißt es Kreisliga C, da brauchst du im Regelfall keinen Test, aber so ab der höchsten Liga in einem Kreis, ja, ob es jetzt Kreisliga, ob es A-Klasse heißt, ist ja auch wieder regional unterschiedlich, brauchst du dann eben diesen jährlichen Leistungstest.
Okay, ich versuche das mal zu konstruieren, also ich glaube nicht, dass man sofort anfängt, auf dem Platz zu stehen zu pfeifen. Fängt das mit Linienrichter an oder bist du sofort auf den Platz gekommen mit einer Pfeife und sagst, ich bin jetzt hier der Schiedsrichter?
Ja, also du kommst sofort auf den Platz. Also bei uns im Verband ist es so, du hast Partnerspiele, das heißt, du kriegst dann erstmal eine E-Jugend oder eine, vielleicht auch eine C-Jugend, wenn du ein bisschen älter bist. Also Spiele, du wirst jetzt nicht direkt in den Herrenbereich ins, keine Ahnung, kleine Stadtderby geschmissen, das natürlich nicht. aber du bist eben im Jugendbereich, du hast dann für 3 bis 5 Spiele einen Paten an deiner Seite, der schaut einfach zu, der begleitet dich in der Kabine, ist in der Halbzeit bei dir und könnte auch eingreifen, wenn es denn notwendig wäre. Also wenn du irgendwie ein Zeichen gibst, nach dem Motto, ich fühle mich gerade nicht mehr wohl oder irgendwie den Faden verlierst, dann greifen diese Paten ein. Muss aber sagen, ich habe das noch nie erlebt, dass ein Party wirklich eingreifen musste. Mhm. Ja, weil du wirst in den Neulingskursen so gut darauf vorbereitet, mhm, und auch im tieferen Jugendbereich, E-Jugend, D-Jugend, passiert, mhm, im besten Fall recht wenig, zumal der Pate draußen auch die Eltern dann im Griff hat, die meistens deutlich, deutlich schwieriger sind als die Spieler.
Ja.
Und so wirst du eben rangeführt. Ja, und dann gibt es eben Jungschiedsrichter, die brauchen irgendwie noch mehr Patenspiele, mhm, weil sie eben noch nicht die Sicherheit haben. Mhm. Und es gibt wieder welche, die brauchen 2 Patenspiele und werden dann schon losgelassen, mhm, auf die B- und A-Jugend.
Ja. Okay. Und ich meine, es ist ja nicht nur dieses Pfeifen auf dem Platz, die Kommunikation, es ist ja auch das Drumherum. Papierkram, Stichwort DFB-Net, das ist eine App. Du bist am Grinsen, genau. Das weiß ich sogar als E-Jugendtrainer, dass du da alle Spieler eintragen musst, bis eine Stunde vorm Spiel oder so. Und 1,5 Stunden danach musst du auch einen Spielbericht angefertigt haben. Werdet ihr auch so darauf vorbereitet, auf solche bürokratischen Sachen? Gerade als Schiedsrichter, das ist ja auch nicht wenig.
Ja, es ist auf jeden Fall ein großer Teil in dem Neulingstest, mhm, dass du erklärt bekommst, wie schreibe ich den Spielbericht, mhm, worauf achte ich, wann muss der da sein. Mhm. Und gerade am Anfang hast du ja auch deinen Paten bei den ersten Spielen dabei, der ja nach dem Spiel das mit dir zusammen macht. Okay. Ja, also das heißt, du kriegst es so ausführlich erklärt. Man muss aber auch sagen, ja, auch so viel, wie ich selbst über diese App schimpfe, über das Tool schimpfe, es ist schon eigentlich idiotensicher. Ja, du gehst da das rein stimmt. in den mhm. Spielverlauf und dann wirst du praktisch, es ist im Endeffekt wie eine Checkliste. Mhm. Du wirst gefragt, wie oft wurde gewechselt, gab es gelbe Karten, rote Karten,
ja,
wer hat wann ein Tor geschossen. Mhm. Ja, mehr ist es dann nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie ein Informatikstudium bräuchte, ja, um einen Spielbericht da
irgendwie hochzuladen. Ich hatte jetzt diese kuriose Situation, wir hatten das letzte Saisonspiel im Sommer in Remagen haben wir gespielt. Wir haben, glaube ich, 12-2 gewonnen. Und der Heimtrainer trägt ja immer alles ein. Und mhm, er hat jedes Mal unseren Torwart eingetragen. Das war, by the way, mein Sohn. Und so war es da, dass unser Torwart, mein Sohn, 12 Tore geschossen hat. Und es hat wohl auch niemand interessiert. Ich als Vater habe natürlich nichts gesagt oder so. Ne? Aber schon ein bisschen komisch. Aber auf einer Seite, es ist E-Jugend, es sind 9-jährige Kinder, es sind ihre Kinder. Komm, ist doch eigentlich völlig, völlig Wumpe, wer da eingetragen wird. Ne?
Jein, also es mhm. ist, du musst halt schon gucken, dass du diesen Spielbericht richtig machst. Also wenn ich jetzt irgendwie einen falschen Torschützen eintrage und der Trainer vom Heimteam sagt dann, Moment, der hat da das Tor falsch eingetragen, dann kriege ich eine auf den Deckel.
Okay.
Also wir sollten schon gucken, dass wir alles, was bei seinem Spiel passiert, auch korrekt eintragen. Ja. Das heißt Wechsel, da wo es auch ums Spielrecht geht, zum Beispiel wenn ein Spieler irgendwo in der ersten Mannschaft auf dem Feld stand, darf er einen Tag später nicht in der zweiten spielen. Wenn ich da was falsch eintrage, könnte ich da irgendwas erlauben oder eben nicht erlauben, okay, was gar nicht eingetroffen hat. Mhm. Und dann geht es noch um Torprämien, die Spieler in ihren Vereinen auch bekommen.
Okay.
Das heißt, du musst da schon gucken, dass am Ende alles passt. Ja. Auch vor allem, wenn es um Platzverweise und eben persönliche Strafen geht.
Ja.
Ja.
Gut, da reden wir über den Seniorenbereich. Ne?
Jugendbereich auch schon. Mhm. Es gibt ja auch schon im Jugendbereich wirklich Fairness-Tabellen und Fairness-Preise. Ja?
Okay.
Es gibt auch im Fußball.de in den Jugendbereichen Torjägerlisten und so weiter. Mhm. Und gerade für die Kids wäre es natürlich fatal, da irgendwie ja, Fantasietorschützen einzutragen und dann würdest du praktisch die ganze Saison ad absurdum führen. Mhm. Also muss schon passen, das ist sehr wichtig.
Hey, wenn dir gefällt, was du hier hörst und du den Podcast ein bisschen unterstützen möchtest, freue ich mich riesig über eine kleine Spende, zum Beispiel über PayPal. Damit hilfst du mir, die laufenden Kosten zu decken und weiter spannende Folgen für dich zu machen. Den Link findest du in den Shownotes. Danke dir. Okay, also und dann hast du dein erstes Spiel gewiffen. Du standst auf dem Platz, vielleicht sogar mit ein paar bekannten Gesichtern, die euch geguckt haben. Ach, wer ist das denn? Den kennen wir doch irgendwo her. Wie war dein erstes Spiel? Warst du sehr nervös?
Ich habe den Ball vergessen in der Kabine, so nervös war ich, ja. Das heißt, wir haben da nicht mal, also ich habe so im Kopf meine Checkliste abgearbeitet und mein Pater war auch dabei und irgendwann geht der dann eben raus und sagt, so, jetzt hast du nochmal 5 Minuten Zeit. Mhm. Und dann bin ich eingelaufen auf den Platz, habe alles so gemacht, wie es sein soll, Münzwahl,
ja.
Seitenwahl.
Ja.
Und dann wollte ich anpfeifen und dann sagt er, Moment, wir brauchen noch einen Ball. Und mein Pater stand dann draußen und hat den mit dem Abschlag ins Feld geschossen. Ja. War nur eine Kleinigkeit, ist aber wahrscheinlich keinem groß aufgefallen, aber das hat mich so rausgebracht,
okay,
dass ich, sag mal, die ersten 20 Minuten völlig am Spiel vorbeigelaufen bin und dachte, boah, was machst du hier eigentlich? Mhm. Das ist ja furchtbar.
Ja.
Muss dann aber sagen, dass es dann recht schnell wieder ja, gekippt ist, gut geworden ist, weil du weißt ja, was du tust, du hast da die Ausbildung gemacht. Mhm. Und ich hatte auch die ersten Spiele wenig bis keine Ereignisse, die irgendwie schwierig gewesen sind.
Ja.
Das waren alles ruhige, einfach zu leitende Spiele. Mhm. Und wenn du dann mal 3-4 Spiele gepfiffen hast, entwickelst du gerade wie ich finde, sehr schnell eine Routine. Mhm. Das heißt, du bist sofort da. Mhm. Es ist wie Fahrradfahren. Auch als ich die Pause gemacht habe, wenn du wieder zurückkommst, du bist wieder da. Okay. Du weißt, was du tust.
Okay, gut, das bringt ja die Erfahrung einfach über die Spiele. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Ne? Was war eigentlich dein bisher schwierigstes Spiel als Schiedsrichter? Hast du da ein Highlight oder gibt es da mehrere? Oder ich meine, du musst jetzt keine Namen nennen, aber
ja, es ist eine schwierige Frage, weil die Spiele sind ja unterschiedlich. Es gab schon viele Spiele, die schwer zu leiten waren, ja, vor allem, wenn es dann zum Ende der Saison hin in Richtung Abstieg, Aufstieg geht, ja, dann ist es halt eben auch nochmal hitziger. Ich erinnere mich an ein Spiel, wo es wirklich darum geht, dass ein Team noch den Platz zur Aufstiegsrelegation bekommen kann. Ja, ein Unentschieden hätte niemandem geholfen. Das heißt, du hättest praktisch einen Sieg gebraucht, je nach Team. Und es war ganz hitzig. Es war sehr viel Zuschauer, viel Einfluss von außen, nur Reklamationen. Also jeder Pfiff wurde kommentiert. Es war sehr schwer zu leiten.
Okay.
Und dann steht es 1-1. Und ich glaube, in der letzten Sekunde der Nachspielzeit gebe ich nochmal einen Handelfmeter, der aus meiner Sicht definitiv einer war. Er verschießt ihn, aber der Torwart geht zu früh von der Linie und ich muss das Ding für die Gastmannschaft nochmal wiederholen lassen. Und da war Feuer drin am Ende tatsächlich.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das war dann am Ende doch ein bisschen schwierig, weil auch dann der Weg in die Kabine kein so einfacher war, weil du musstest halt praktisch vom Platz und direkt durch die Zuschauer durch zur Kabine beim Heimverein. Und die waren natürlich alle auf
Zinne.
Ja, auf Puls. Das ist mir in Erinnerung geblieben.
Ja.
Wobei aber eigentlich kein Spiel wirklich einfach ist. Du hast in jedem Spiel deine Entscheidungen zu treffen. Gerade wenn du ohne Assistenten irgendwelche Abseitsstellungen bewerten musst. Das ist in jedem Spiel anspruchsvoll tatsächlich, ja.
Ja, das stelle ich mir echt, krass vor. Aber ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen auf die Teams an, wie sie miteinander umgehen. Wie sie auch mit dir kommunizieren oder wie du mit ihnen kommunizierst. Ich glaube, es muss ja auf Augenhöhe sein. Ich glaube, dann ist auch kann das Spiel schon mit entscheiden, glaube ich. Also nicht vom Spielverlauf her, aber wie man miteinander umgeht und in Zweikämpfe reingeht.
Ja, absolut. Also Kommunikation ist wichtig. Ich bin jemand, der sehr viel mit den Spielern spricht, ist auch mit der Kapitänsregel. Die lege ich nicht ganz so streng aus, wie es andere tun wahrscheinlich. Also ich erkläre auch viel Pfiffe, wenn ich mal gepfiffen habe, gehe ich zum Spieler und sage ihm, warum ich es gepfiffen habe. Und du merkst im Endeffekt, die ersten 15 Minuten schaust du dir so ein Spiel an und du erkennst ganz schnell, wer ist dein Freund auf dem Platz, wie wird das Spiel, wie ist die Intensität des Spiels und du legst deine eigene Linie innerhalb der ersten 15 Minuten eigentlich auch fest. Ja, ist das jetzt ein Spiel, wo du sagst, die Teams wollen Fußball spielen, ja, oder ist es ein Spiel, wo wirklich jeder Zweikampf reklamiert wird und da passt du dich auch ein Stück weit an.
Ja.
Und wenn du da ein Gefühl für bekommst, welche Linie fahre ich, wie kommuniziere ich und vor allem mit wem kommuniziere ich auf dem Platz, weil du kannst ja auch nicht mit allen Spielern gleich umgehen.
Ja.
Wenn du da ein Gefühl für bekommst, kannst du das Spiel sehr gut steuern. Ja? Und wenn du das eben nicht hinbekommst, dann ist er das Typische wie, er hat das Spiel nicht im Griff. Das hört man ja auch sehr, sehr oft. Und das entsteht dann natürlich, wenn du eben das Gefühl nicht dafür hast und vielleicht zu locker pfeifst bei einem Spiel, wo du eigentlich kleinlicher pfeifen müsstest oder umgekehrt oder einfach mit den falschen Spielern zu viel sprichst tatsächlich. Okay. Weil du hast doch immer Spieler dabei, die sagen, ich will gar nicht mit dir reden. Und du hast eben Spieler dabei, die sind sehr kommunikativ und das musst du halt recht früh rausbekommen, wer ist.
Okay. Ja, spannend. Ich habe mal irgendwo einen Spruch gelesen, der beste Schiedsrichter ist der, den du gar nicht mitbekommst.
Glaube ich nicht.
Okay.
Glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, am Ende ist es so, bei uns in der Pfalz sagt man, ich versuche mal das Hochdeutsche zu übertragen, nicht geschimpft ist gelobt genug.
Okay.
Ich glaube, wenn du nach dem Spiel einfach in Ruhe in die Kabine kannst, beide Teams hier, gute Heimfahrt, mach's gut, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, aber ich glaube, in gewissen Spielsituationen solltest du sehr auffällig auf dem Platz sein und einmal klare Kante ziehen. Wenn du gar nicht auffällst, dann ist das Spiel vielleicht fair, aber das heißt nicht unbedingt, dass du deswegen ein guter Schiedsrichter bist. Gerade in den hitzigen Spielen solltest du dich nicht zu sehr zurücknehmen, aus meiner Sicht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es sehr angenehm, als Trainer einen Schiedsrichter zu haben. Bei unseren Ligaspielen pfeift hin und wieder mal ein Spielervater. Der nimmt den Pfeife in der Hand. Der ist nicht so regelsicher, aber es ist schon gut, jemanden dabei zu haben. Und der pfeift wirklich neutral, muss man ganz wirklich sagen. Und das ist echt angenehm, sowas. Und in Pokalspielen haben wir wirklich einen Schiedsrichter gehabt damals in der E-Jugend. Und es ist unglaublich, was der alles sieht. Also als Trainer fokussierst du dich ja auf das Spiel. So, und dann patsch liegen auf einmal, weil du weißt gar nicht, was passiert ist. Und ohne Schiedsrichter, das ist echt kompliziert. Was machst du denn jetzt? In der Regel klären die Kinder das unter sich aus. In meisten Fällen. Bei 9 von 10 Fällen ist das so. Aber so ein Schiedsrichter zu haben, das macht die ganze Sache so entspannt, weil du dich so konzentrieren kannst. Deswegen ist das so wichtig, dass wir euch haben.
Das ist schön zu hören.
Ja.
Ja, stimmt aber auch. Du wirst ja aber auch drauf geschult. Mhm. Ich merke das immer, wenn ich mit Freunden Fußball schaue, die hassen mich mittlerweile. Die wollen gar nicht mehr Spiele mit mir gucken, weil ich immer jetzt einen komplett anderen Blick auf die Spiele habe, ja? Sondern ich achte da auf Sachen, wo die nie drauf schauen würden. Und das ist teilweise auch anstrengend, wenn du als Schiedsrichter privat ins Stadion gehst und dich gar nicht mehr so arg aufregen kannst über die Schiedsrichterentscheidungen, weil du weißt, eigentlich hat er ja recht, was er tut.
Okay. Wie gehst du eigentlich so mit emotionalen Spielern und Trainern um? Auch gerade so mit Zuschauern, gerade so in diesen Klassen, du hast halt keine Tribünen, wie im Fritz-Walter-Stadion oder so. Die, die Zuschauer stehen am Platz, hinter der Festung, wo man sich festhalten kann. Und das ist schon face-to-face, ist ja am Spielfeldrand. Wie gehst du damit um? Jetzt auch nicht so in direkten Feedback, aber auch so vom Kopf her, vom Mentalen her.
Es ist manchmal wirklich schwieriger, als man denkt. Es kommt immer darauf an, wie man das sieht. Ja, also wenn jetzt irgendwelche hitzigen Spiele sind, gerade Zuschauer, wenn du irgendwie 200 Zuschauer hast, du siehst, wer ruft. Das bekommst du genau mit. Wenn du jetzt in einem großen Stadion pfeifst, hast du eine Masse. Mhm. Ja, da ist im Endeffekt kein Gesicht. Aber bei so wenig Zuschauern weißt du genau, wer ruft. Und bei mir ist es immer so, ich weiß dann, ich werde jetzt nicht als Mensch irgendwie angegriffen, sondern nur in der Rolle des Schiedsrichters. Ja, und wenn ich danach mein Trikot ausziehe, ist das weg. Natürlich ist halt die Frage, inwieweit da von außen was kommt. Also beleidigen lassen müssen wir uns nicht. Da schreiten wir auch ein. Also ich habe als Schiedsrichter die Option zu sagen, wir spielen dann erst weiter, wenn Person A und B das Gelände verlassen hat. Die Befugnis haben wir tatsächlich. Musste ich aber bisher nur 2 oder 3 Mal machen. Was Spieler betrifft, ist eigentlich weniger das Problem, weil du hast die Karten in der Tasche tatsächlich. Also das verstehen die Jungs natürlich auch. Ja. Also wenn du da irgendwie ein Spiel hast, ist ja keiner will ja mit Rot runter und die wissen auch. Also wenn du da eins mehr Ansagen machst, passt das. Bei Trainer das Gleiche. Also es gibt natürlich Spiele, wo es aus dem Ruder läuft, aber Klopf auf Holz, die hatte ich bisher ganz, ganz selten. Ja. Und ich habe jetzt auch schon über 300 Spieler auf dem Buckel. Das heißt, da habe ich doch Glück gehabt, glaube ich. Oder einfach sehr gut gepfiffen. Das ist, kann natürlich auch sein. So ist es auch wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, das könnte der Beleg dafür sein, auf jeden Fall. Wie ist das eigentlich so beim Verband? Ich glaube, meine zu wissen, es gibt auch welche, die gucken sich so ein Spiel an, wie du pfeifst. Auch wenn du schon 300 Spieler hast. Die gehen auch mal zu Derbys, zu Stadtderbys, zu Dorfderbys oder so. Guck mal, wie du dich so gibst. Wenn die es merken, boah, der wird ja echt beleidigt, aber du sagst, oh, ist mir alles egal. Geht auch der Verband dann nach dem Spiel nochmal zum Verein und sagt, hör mal, was abgelaufen ist, das geht einfach nicht. Sieh mal zu, dass du deine Leute im Griff hast.
Boah, also im Regelfall reagiert der Verband erst, wenn ich eine Meldung mache. Also wenn irgendwas auf dem Platz passiert ist, schreibe ich einen sogenannten Sonderbericht. Ja, bei einer roten Karte zum Beispiel wäre der verpflichtend. Okay. Aber auch wenn es irgendwelche Sachen gibt, wo ich der Meinung bin, da sollte die Spruchkammer mal drauf schauen, dann schreibe ich diesen Bericht. Ja. Solange ich keinen Bericht schreibe, passiert eher wenig, weil ja von mir im Endeffekt nichts gekommen ist. Wahrscheinlich hat auch, wenn ein Obmann zuschaut, die Option da mit einem Klassenleiter irgendwie zu sprechen, habe ich noch nicht erlebt, dass das passiert ist. Also im Endeffekt bewegt man sich dann, wenn der Schiedsrichter die Meldung eben macht. Und das kann alles sein. Das kann irgendwie, was weiß ich, Spielerverhalten sein, Zuschauerverhalten sein, Spielerbruch wegen Wetter oder sowas. Also alles, was irgendwie, ich sag, außerhalb der Norm und außerhalb von dem, wie es laufen soll, abläuft, wird gemeldet und dann schaut die Spruchkammer rauf. Und wir Schiedsrichter haben damit dann auch eigentlich nichts mehr zu tun, es sei denn, wir müssten irgendwie vors Sportgericht, wenn es wirklich irgendwie eine gewalttätige Auseinandersetzung gab oder Bedrohungen gegenüber uns auch, dann haben wir da doch nochmal was mit zu tun. Ja. Im Regelfall macht die Spruchkammer das aber auch ohne uns, weil sie ja den Bericht praktisch hat. Ja, deswegen musst du schauen, dass du in den Bericht wirklich jedes kleinste Detail aufschreibst, dass es eben auch jemand versteht, der nicht dabei war.
Ja.
Und dann bist du eigentlich raus.
Ja, okay, alles klar. Was macht für dich eigentlich einen richtig guten Schiedsrichter aus? Wenn du so einen Prototypen bauen könntest eines Fußballschiedsrichters, wie müsste der sich geben?
Ich lege immer viel Wert auf Ruhe. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du das Gefühl hast, der Schiedsrichter ist hektisch oder überfordert. Mhm. Ja, das heißt, du musst gucken, dass du auch in den Situationen, wo du innerlich sehr unruhig bist, weil du auch merkst, okay, das Spiel läuft jetzt nicht so, wie ich es gern haben will, ist es halt förderlich, dass nur du das merkst und nach außen halt trotzdem diese Ruhe und die Souveränität ausstrahlst. Ja. Ich glaube, dass das wirklich mit das Wichtigste ist. Mhm. Und dann ist aber auch für mich irgendwie, ja, Sympathie ist vielleicht schwierig als Begriff, aber auch das. Ich meine, wir machen das alle als Hobby.
Ja.
Und wenn du da entsprechend auftrittst vor dem Spiel noch mit dem einen oder anderen Spieler oder dem einen oder anderen Trainer oder auch Zuschauern ein kurzes Schwätzchen hältst, dann hast du eigentlich schon ein Standing, wo dir vielleicht auch eher mal ein Fehler verziehen wird, den wir alle machen, als wenn du da mit erhobenem Haupt und ziemlich arrogant übers Sportgelände stolzierst. Mhm. Ich glaube, diese zwei Punkte sind am wichtigsten. Mhm. Natürlich hast du noch die fachliche Kompetenz, sprich, du solltest zumindest mal grob wissen, was du da eigentlich tust. Aber ich glaube, dass diese Punkte die wichtigsten sind und alles andere ergibt sich dann.
Ja, ja. Du bist ja auch Trainer. Das machst du dann auch nochmal so nebenbei, wie auch immer du das so schaffst. Aber wie hältst du dich denn auch so körperlich und mental fit für diese beiden Ämter? Zum Trainerposten kommen wir gleich noch so ein bisschen drauf zu sprechen. Aber gerade als Schiedsrichter, jetzt meinen viele, ja, der steht nur rum und guckt an und pfeift ein bisschen. Also Schiedsrichter, du bist quasi mit Sportler dabei. Du musst auch überall hinlaufen, den Ball verfolgen quasi, das Spielgeschehen. Wie schaffst du das die Saison über? Auch jetzt den Sommer. Der Sommer neigt sich dem Ende. Alle sind schon heiß wie Frittenfett auf die neue Saison. Wie geht das denn so bei dir?
Also ich merke es immer, wenn ich aus der Winter- oder aus der Sommerpause komme, dann mache ich im Regelfall wenig bis nichts tatsächlich. Und okay. Dann merke ich bei den ersten Testspielen, okay, hättest vielleicht doch so, gerade nach der Winterpause, wenn dann Weihnachten war und so, das ist immer ein bisschen schwierig.
Ganz gefährlich.
Aber ansonsten hast du den Lauftest, auf den du dich ja gezwungenermaßen vorbereiten musst, der ist immer vor die Saison gelegt. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es alternativlos, dass du komplett unfit da reingehst. Und da du den bestehen willst, gehst du ein bisschen joggen, machst ein bisschen was. Mhm. Während der Saison haben wir 2 bis 3 Spiele pro Woche. Also eins auf jeden Fall, das können noch bis zu 3 werden. Mhm. Und das hält dich fit. Ja, also ich laufe so pro Spiel, es kommt aufs Spiel an, auf jeden Fall meine 7 bis 10 Kilometer. Mhm. Und wenn du das 2-3 Mal die Woche machst, dann passt das eigentlich. Also du solltest halt schon gucken, dass du körperlich fit bist, aber ab einer gewissen Klasse geht es auch gar nicht mehr ohne. Ja, du hast ja immer dieses Klischee von diesem etwas in die Jahre gekommenen Kreisliga-Schiedsrichter, der noch im Mittelkreis steht. Die Kandidaten gibt es auch, aber ab den Ligen, wo du eben wirklich Leistungstests machen musst, passiert das nicht mehr. Und da schaust du halt gezwungenermaßen, dass du halbwegs in Shape bist.
Okay.
Das Ganze bestehst, ja.
Ja. Aber so ein kleines Plädoyer für die etwas in die Jahre kommenden Schiedsrichter, die am Mittelkreis stehen, die sehen alles. Das ist die Erfahrung.
Das stimmt.
Die sehen wirklich alles. Das war abseits. Hä, wie hat er das denn gesehen? Ne? Also,
das stimmt.
Also körperliche Fitness versus Erfahrung.
Gerade auch die sind wichtig, weil diese Patenaufgaben oder Beobachteraufgaben, das machen dann die etwas älteren Schiedsrichter. Da habe ich einen heiden Respekt vor, wenn ich sehe, dass wir bei uns welche haben, die wirklich mit über 70 Jahren sich noch ein C-Klasse-Spiel sonntags antun.
Ja.
Riesenrespekt. Ja. Wirklich. Ja. Also gerade ohne die Älteren wird es bei uns nicht mehr funktionieren.
Ja. Hast du eigentlich ein Schiedsrichter-Vorbild?
Oh, das ist immer schwierig. Ja. Also Pierluigi Collina wird wahrscheinlich jeder nennen, den du fragst.
Vermutlich.
ansonsten eigentlich tatsächlich nicht. Es gibt Schiedsrichter, den schaue ich gerne zu. Wir haben bei uns im Kreis Tom Bauer, weiß nicht, ob du den vielleicht kennst, der in der 2. Liga pfeift. Mhm. Und du hast halt ein paar Schiedsrichter, wo du sagst, okay, der Stil dieser Schiedsrichter gefällt dir. Mhm. Felix Zweier ist ja bei mir ein super Beispiel. Mhm. Ich mag es, wie er pfeift und wie er mit den Spielern umgeht.
Ja.
Ich glaube, als Fußballer ist es aber einfacher, Idole zu finden, als Schiedsrichter tatsächlich.
Ja. Okay. Wie kam es eigentlich dazu, dass du neben dem Schiri-Dasein auch noch Trainer geworden bist? Und dann ausgerechnet bei der U17?
Quasi Zufall.
Ich habe
wie alles im Leben fast. Klar. Nee, ich mache bei uns im Verein auch so ein bisschen die unsere Präsenz auf den sozialen Medien. Mhm. Also du bist da auch als Schiedsrichter in dem Verein, gerade bei der Arminia sehr, sehr integriert ins Vereinsleben. Und dann bekommst du halt mal mit, dass das heißt, boah, da fehlt uns jemand. Und dann war es halt so, dass unser Jugendleiter alleine die B-Jugend hätte trainieren sollen, wo er sagte, boah, das packe ich nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja komm, so ein bisschen Ahnung von dem Sport habe ich. Ich gucke mir das mal an, vielleicht passt's.
Ja.
Und es hat dann gepasst. Und jetzt gehen wir bald in die neue Saison im September. Und es hat sich einfach aus dem Vereinsleben heraus entwickelt tatsächlich. Aber geplant war es nicht.
Okay.
Aber es ist was, wenn du dann einmal anfängst, dann, also ich hätte es auch gar nicht mehr übers Herz gebracht, nachdem ich die Jungs kennengelernt habe, zu sagen, okay, ich mach's nicht.
Ja.
Weil die wachsen ja schon ganz schön schnell ans Herz tatsächlich.
Ja, das ist wirklich so, man muss immer gucken, es frisst unheimlich viel Zeit, Trainingsvorbereitungen, ja. Spiele schon gesagt, auch Bürokratie und so und dann die Fahrten dahin und dann gefällt dem das nicht und dann muss mit den Eltern sprechen, weil denen das nicht gefällt und aber am Endeffekt die Zeit auf dem Platz mit den Kids, für mich jetzt die 9-Jährigen, 10-Jährigen, das ist einfach unbezahlbar. Jetzt im U17-Bereich schon etwas Jugendliche, Heranwachsende, kann man ja so fast, junge Erwachsene, ja, schon mal was anderes. Aber was macht denn am meisten Spaß an der Arbeit mit den Jugendlichen in diesem Alter?
Es ist also U17, das heißt, die Jungs sind 15, 16. Du hast auch, wenn du jemand ganz jung dabei hast, könnte es sein, dass er eben noch 14 ist. Mhm. Und Jungs stecken mitten in der Pubertät tatsächlich.
Ja.
Und ich glaube, dass wir als Trainer gerade in dem Alter auch eine wichtige begleitende Rolle haben, weil vielleicht sprichst du in dem Alter nicht mehr in erster Linie mit deinen Eltern, sondern vielleicht mit Bezugspersonen. Mhm. Und du merkst halt auch, dass du einen hohen Stellenwert hast, weil du begleitest die Jungs bei ihrem liebsten Hobby. Mhm. Ja, das heißt, mit dem Verein und mit dir als Trainer wird im besten Fall nur Positives assoziiert. Mhm. Und wenn du dann eben siehst, dass ich kriege so viele Nachrichten, oh, können wir heute ein bisschen länger trainieren oder hier nochmal ein freiwilliges Training einbauen oder wie ist denn der Plan für die nächste Aufstellung?
Ja.
Und du siehst, die Jungs, die sind da heiß darauf. Okay. Ja, und die freuen sich, wenn wir ein Spiel haben aufs nächste Training 2 Tage später und freuen sich wieder aufs Training 2 Tage später. Mhm. Und du holst sie da vielleicht ein bisschen aus ihrem Alltag raus. Mhm. Und gerade heutzutage finde ich es unglaublich wichtig, dass die Jungs auf dem Platz die Zeit verbringen, untereinander die Zeit verbringen, anstatt irgendwie zu Hause in dem Zimmer vor der Playstation oder vielleicht bei was weiß ich, was für Dingen, was man mittlerweile so mit 15, 16, 17 so macht oder besser nicht machen sollte oder wie auch immer.
Ja.
Und du kommst, du erreichst die Jungs einfach auch, weil sie bei ihrem Hobby sind. Mhm. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß, wenn du siehst, dass du den Jungs Freude schenkst und auch wenn sie sich dann sportlich und auch menschlich entwickeln. Mhm. Weil gerade so eine Mannschaft zu formen ist sehr schwierig. Mhm. Aber man bekommt es hin.
Ja.
Und dann macht es einfach unglaublich Spaß, wenn dann die Eltern kommen und sagen, hier, was weiß ich, der Leon hat erzählt, das und das und es ist so cool und es macht so viel Spaß. Und wenn du dann am besten noch die Spiele gewinnst und aufsteigst und alles weghaust, dann ist es umso besser.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dafür sind ja auch Fußballvereine da, um die Kinder, bei uns ist es früher, die Kinder von der Straße zu kriegen, bevor sie Scheiße machen.
So
ja. Steckst du im Fußballverein. Mittlerweile ist es allerdings auch so, dass viele Vereine einfach voll sind. Die Jugendklassen, die Juniorenklassen sind so voll, die nehmen selten Kinder an. Bei uns im Verein machen wir das noch, weil wir sehen, halt die Kinder zu beschäftigen, in Vereine zu kriegen, ist manchmal nicht so einfach, wenn du damit 17, 18 Kinder nur mit 2 Trainern auf dem Platz stehst. Das ist ja schon sehr herausfordernd, aber das ist einfach eine unheimlich schöne Zeit. Wie sieht denn so dein Traineralltag aus? Was ist dir in so einem Training besonders wichtig?
Boah, es kommt immer drauf an, was vielleicht am Spieltag davor passiert ist.
Okay.
Also natürlich, jetzt gerade so, wie wir gerade in der Vorbereitung sind, unsere Mannschaft ist fast sehr neu zusammengewürfelt, weil aus dem Jahrgang vorher sind praktisch sehr viele in die A-Jugend oder in die U19 gewechselt und aus der U15 kam halt recht wenig nach. Also musstest du eben extern nach Spielern schauen und so einfach, wie es vielleicht in der F- und E-Jugend ist, Spieler zu finden, ist es in der U17 nicht mehr. Weil im Regelfall sind die Jungs irgendwo untergekommen. So Anfänger in dem Alter findest du nicht mehr.
Okay.
Und das heißt, wir hatten praktisch jetzt einen Haufen oder haben aktuell einen Haufen von 18 Jungs und davon kennen sich 4 am Anfang. Und dann ist es halt immer schwierig, eine Mannschaft zu bilden. Das machen wir eben aktuell. Das heißt, wir machen viel Spielübungen, dass wir Trainer auch verstehen, welchen Spieler kannst du wo einsetzen natürlich. Mhm. Wie harmonieren gewisse Spieler mit zusammen. Mhm. Aber dann haben wir jetzt auch Teamausflüge geplant. Wir wollen Kajak fahren gehen als Mannschaft. Wir machen Teamabende, einfach mal um die Mannschaft eben zu fördern. Mhm. Und ansonsten im normalen Alltag kommt es halt drauf an, du weißt halt, was läuft gut, was läuft schlecht. Mhm. Ja, das heißt, wenn du jetzt bei einem Spiel vielleicht 2 Tore nach Ecken bekommst, dann wirst du das Verteidigen von Standards trainieren.
Okay.
Also gerade in der Jugend ist es auch schon sehr, sehr spielerisch und sehr taktisch geprägt. Mhm. Aber da ist es wirklich so, dass du den Plan entweder in Vorbereitung auf den Gegner, auf den nächsten Gegner machst, wenn du weißt, die haben eine Top-Offensive, machst du eher ein defensiv gehaltenes Training und umgekehrt. Das heißt, du musst da eigentlich ziemlich flexibel auf die Situation reagieren.
Ja. Und du forcierst auch diese Teambuilding-Maßnahmen so vor der Saison, wo du gerade gesagt hast, mal so einen Abend zusammen verbringen oder so, oder das ist schon sehr wichtig für den Zusammenhalt.
Ich finde es fast wichtiger, als Spielformen zu trainieren, gerade in der Vorbereitung tatsächlich. Ja. Weil du merkst es halt, wie von Training zu Training mehr funktioniert, weil die Jungs sich verstehen und anfangen, füreinander zu laufen. Und wenn jetzt irgendwie einer, was weiß ich, unser Zehner verliert einen Ball, dann kommt der Achter und geht hinterher, anstatt sich darüber aufzuregen, dass der Zehner den Ball verloren hat. Mhm. Und so Geschichten sind es dann. Und ich glaube, dass du gerade im Jugendbereich auf Kreisebene als Mannschaft gewinnst, weil du auch reagieren kannst. Ja. Und dann sind vielleicht die 20-30% mehr, die du für den anderen läufst, die am Ende eben ausschlaggebend sind. Ja. Ist mir persönlich immer ganz, ganz wichtig. Mhm. Bisher läuft es ganz gut tatsächlich, aber wir sind noch in der Vorbereitung. Wir haben jetzt die ersten Testspiele hatten wir, jetzt kommen die nächsten und dann werden wir in ein paar Wochen sehen, ob es fruchtet oder eben halt auch nicht. Aber ich glaube, gerade in der Klasse ist Teambuilding mit das Wichtigste, was du machst als Trainer. Ja.
Ich finde das unheimlich wichtig. Es sind ja manchmal so ganz kleine, banale Szenen. Der eine hilft dem anderen, das Tor zu tragen. Man sammelt die Leibchen ein. Oder der eine hilft beim Schuhbinden. Zumindest in meinem Bereich ist das dann noch so, ne, dass wir nicht alle drauf haben. Das sind so kleine Szenen, wo du denkst, ey, mega gut, genau das, darum geht es ja. Miteinander und sich gegenseitig zu helfen, statt rumzukrakeln, wie schlecht der Pass war oder der Ball nicht gehalten wurde. Ja.
Und das sind ja auch Werte, die du nicht nur auf dem Fußballplatz oder im Training hast, sondern die du auch mitnimmst ins Leben.
Exactly.
Und du kannst gerade aus dieser Mannschaftsdynamik so viel mitnehmen, auch als Trainer so viel mitnehmen, was dich halt später irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen sozialverträglicher macht, aber ich glaube, das Fördern und Fordern der sozialen Kompetenz, da hast du als Trainer wirklich einen verdammt großen Einfluss und einen verdammt großen Impact. Ja. Den sollte man auch erkennen und auch wahrnehmen tatsächlich. Ja, und einfach das mit auf den Weg geben. Und ich hoffe oder ich glaube, dass das die meisten Trainer auch machen. Also ich erlebe das bei allen anderen Mannschaften auch, dass da Teambuilding und Teamförderung sehr, sehr hoch im Kurs steht. Ohne das funktioniert es auch nicht.
Ja, klar, sicher. Also wenn ich mich an meine Zeit zurückerinnern kann, das war Ende der 80er, da kam ein sehr gut beleibter Mensch auf den Platz mit einem Netzbälle. Ich habe da ein paar Bälle, ich komme in 2 Stunden wieder. Viel Spaß. Das war das Training damals. Ja, super. Ne, kannst du dir heute eigentlich nicht mehr erlauben. Das ist vorbei. Hilft dir eigentlich deine Schiedsrichtererfahrung in deiner Arbeit als Trainer oder umgekehrt? Kannst du das irgendwie so ein bisschen mit einfließen? Lass vielleicht im Training, mal pass auf, wenn das und das ist, das pfeift der Schiri, was andere vielleicht gar nicht so wissen, andere Trainer.
Ja, es ist aber auch gefährlich.
Okay.
Ich habe in meinem ersten Testspiel, habe ich selbst fast rot gesehen vom Schiedsrichter tatsächlich. Okay. Weil du offensichtlich einen Fehler wahrnimmst, definitiv einen Regelfehler und er zieht es durch. Wo ich dann auch kurz meine Sonnenbrille durch die Trainerbank geschmissen habe, weil ich nichts sagen wollte. Aber es ist schon schwierig.
Ja.
Ich habe aber teilweise auch trotzdem als Schiedsrichter mehr Verständnis für Trainer tatsächlich. Also ich weiß, wie es ist, wenn du die Woche wirklich arbeitest, hast ein wichtiges Spiel und dann passiert vielleicht auch eine falsche Abseitsentscheidung kurz vor Schluss. Dann verstehe ich, wenn das emotional wird, solange es halt respektvoll bleibt, wie man so schon sagt. Ich glaube, dass ich als Schiedsrichter mehr von der Trainertätigkeit lerne als umgekehrt. Weil ich auch, also einfach das Verständnis auch von außen. Es ist aber teilweise wirklich ein sehr, sehr, sehr schmaler Grat, wenn man dann auf der Trainerbank steht und anfängt, sich aufzuregen. Und dann hast du im besten Fall pfeift noch ein Schiedsrichterkollege, den du seit ein paar Jahren kennst, wo du nach dem Spiel sagst, hey, warum machst du das?
Ja.
Es gibt da teilweise wirklich sehr witzige Situationen. Zumal, wenn ich als Trainer eine rote Karte bekäme, wäre ich auch als Schiedsrichter gesperrt, ironischerweise. Also wenn ich an einem Samstag bei der Jugend rot bekomme, weil ich was weiß ich was getan habe, dann dürfte ich auch nicht pfeifen sonntags und erklärt erstmal deinem Schiedsrichter Obmann, dass er dich wieder abziehen muss, weil du rot gesehen hast. Es hängt schon sehr eng miteinander zusammen tatsächlich. Aber du hast wahrscheinlich auch ein größeres Verständnis und kannst den Jungs auch regeltechnisch vielleicht noch mal ein bisschen mehr beibringen. Ja, bei uns heißt es auch, ich will keinen Spieler sehen, der irgendwie irgendwas zum Schiedsrichter sagt. Mhm. Das ist eine Todsünde bei mir. Im ersten Testspiel hat einer von uns gelb-rot gesehen, genau deswegen. Das sind halt so Punkte, wo du vielleicht ein bisschen mehr drauf achtest und auch die Fairness vielleicht ein bisschen höher hängst, als wenn du jetzt ein Trainer bist, der aus dem Spielerbereich kommt. Ja. Aber ansonsten, glaube ich, ist es wichtig, es getrennt voneinander zu sehen.
Okay. Ja, also. Ja. Wie ist das? Du hast ja eine Schiedsrichtergruppe, mit der du zusammenpfeifst. Ich habe letztens so ein Gruppenfoto gesehen auf Instagram, was du gepostet hast mit dem Schiedsrichterteam. Mhm. Gibt es noch mehr Schiedsrichter, die auch nebenbei Trainer sind? Oder bist du da quasi so ein Paradiesvogel?
Wenn du auf dem Foto schaust, ist ja einer in einem weißen T-Shirt dabei. Okay. Und das ist mein Trainerkollege von der U17, witzigerweise. Also wir sind tatsächlich beide Schiedsrichter. Ja. Gibt häufiger, es gibt auch oft die Konstellation Pfeifen und Spielen. Mhm. Da kommt es aber auf die Klasse an. Mhm. Also ich war damals 2013, 14, 15 war das in der Leistungsklasse, wo es dann auch Richtung Verbandsliga ging. Mhm. Da hättest du die Zeit nicht mehr gehabt. Ja, also ab einem gewissen Bereich musst du dich auf irgendwas fokussieren. Mhm. Oder wenn du als Spieler irgendwie höher spielen willst, kannst du parallel nicht pfeifen. Mhm. Aber wie gesagt, ich war in einem Alter, wo ich gesagt habe, okay, ich pfeife meinen Kreisbereich, mir reicht das und trainiere noch ein bisschen, dann funktioniert das. Aber auch da kommt es eben auf die Klassen an. Also es gibt es, ich glaube aber, dass es noch eine Ausnahme ist, zumindest bei uns.
Okay. Wie bringst du das Ganze eigentlich so unter einem Hut? Also Schiedsrichterei, Trainerjob, Beruf, Privatleben soll es auch noch irgendwo geben, habe ich gehört. Social Media machst du ja auch. Du hast ja eine Instagram-Seite, wo du regelmäßig Reels hochlädst. Wie macht man sowas?
Boah, ich weiß das selber nicht.
Ach so, ja, dann ist alles gut.
Also nein, es ist sehr zeitaufwendig. Struktur und Planung ist da teilweise ganz wichtig. Gerade was das Pfeifen betrifft, es gibt dir die Option, die wir als Schiedsrichter haben, dass wir uns für bestimmte Tage blocken. Ja? Okay. Das heißt, wenn ich weiß, an gewissen Tagen habe ich Training oder der Spielplan meiner U17 kommt, an diesen Tagen blockiere ich mich fürs Pfeifen zum Beispiel. Okay. Das heißt, da ist es schon mal nicht so, dass dir das irgendwie in die Quere kommt. Mhm. Beruflich bin ich vom Glück gesegnet, mit Gleitzeit zu arbeiten. Sprich, ich kann auch frühmorgens um 7 Uhr anfangen, okay. Dass dann abends mehr Zeit für den Rest bleibt tatsächlich. Ja. Ich glaube, wenn ich da Frühschicht, Spätschicht arbeiten würde, würde das auch nicht so ganz funktionieren. Mhm. Man bringt es unter einen Hut. Es ist manchmal sehr anstrengend, ja, aber ich glaube, in der richtigen Struktur und im richtigen Zeitmanagement kriegt man das alles hin. Mhm. Zumal es ja auch einfach Hobbys sind, die dir Spaß machen. Mhm, ja. Also ich freue mich immer, wenn ich auf den Trainingsplatz fahre oder wenn ich ein Spiel pfeifen kann. Mhm. Das macht unglaublich viel Spaß. Ja. Ich empfinde das gar nicht als anstrengend. Mhm. Ja, dir tun nach dem Spiel mal die Beine weh. Aber das ist so mein Ausgleich zu allem.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, wenn du was hast, was dir wirklich Spaß macht und wofür du brennst, dann hast du die Zeit. Mhm. Und du wirst niemals ein Problem finden, dir die Zeit zu nehmen. Bin ich von überzeugt. Habe ich jetzt noch nicht einmal das Gefühl gehabt, ich mache zu viel, ich kriege es unter einen Hut.
Ja.
Die Partnerin sieht es manchmal ein bisschen anders. Aber
ja.
man kriegt es doch hin, weil man es einfach auch will.
Okay.
Ja, man auch so sagt, Zeit hat man nicht, die nimmt man sich.
Ja.
Okay. Und ich glaube, dass das ganz gut passt. Ja.
Cool. Wir kommen zur Abschlussfrage. Was würdest du jungen Menschen sagen, die überlegen, Schiedsrichter zu werden, aber noch so ein bisschen Zweifel haben? Man hört ja immer wieder Sachen, man sieht Videos in Bezirksligen, wie sich da alle die Köpfe einschlagen und so, und ne, das kommt ja auch mit so. Aber wie könntest du noch diesen jungen Menschen irgendwie noch den letzten Zweifel wegblasen?
Also erstmal die Angst nehmen, ja, man hat so Zeitungsberichte und man sieht es auch und es ist auch ein Problem auf den deutschen Plätzen, kann man nicht wegreden, aber die Wahrscheinlichkeit und die Häufigkeit, in der das passiert. Wie gesagt, ich habe 300 Spiele auf dem Buckel, mir hat noch nie einer reingehauen, mich hat noch nie jemand bedroht und ich bin auch noch nie mit Polizeieskorte vom Platz und ich habe schon ganz schwierige Spiele gehabt. Es bringt einen weiter, auch gerade dann als junge Person für die berufliche Zukunft. Es macht sich übrigens richtig geil im Lebenslauf, wenn der Schiedsrichter steht.
Okay.
Einfach nur, du triffst schnell Entscheidungen, ja, du hältst dich fit und du nimmst verdammt viel mit für dein Leben, einfach nur, weil du gezwungen bist, hinter deinen Entscheidungen zu stehen. Mhm. Und das ist ein Wert, den mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr so viel, oder der gar nicht mehr so vielen Leuten einfach fällt, hinter dem zu stehen, was sie entscheiden. Auch wenn sie vielleicht merken, dass es nicht immer die richtige Entscheidung ist, die sie treffen.
Ja.
Es bringt euch weiter, ihr lernt super viele neue Leute kennen. Mhm. Ich habe ein riesen Netzwerk, wenn ich irgendwo auf ein Straßenfest gehe, kommen Spieler und sagen, guck mal hier, grüß dich, wie geht's dir? Mhm. Du hast ein riesen Netz an Leuten, die du kennenlernst. Mhm. und alle freuen sich, dich zu sehen. Auch wenn du auf dem Platz vielleicht mal ein bisschen ein kleines Wortgefecht hast.
Ja.
Es ist eine super Sache und gerade wenn ihr Fußball interessiert seid, ohne Schiedsrichter geht's nicht. Das heißt, ihr helft wahrscheinlich auch anderen Leuten, ihr Hobby ihr Hobby auszuüben, ja, und nehmt so viel mit für euer Leben. Mhm. Also es ist keine Angst vor irgendwas, einfach machen. Einfach machen und wenn es nichts ist, könnt ihr immer noch aufhören, aber probiert's aus.
Ja, danach kann eigentlich gar nichts mehr kommen, außer, lieber Alex, ich bedanke mich, dass du hier heute bei mir warst. Ich habe ein tolles Gespräch gehabt und ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Ja, definitiv. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne noch. Und da draußen. Also, danke fürs Zuhören. Geht zu den Vereinen, lasst euch als Schiedsrichter ausbilden. Wir brauchen euch nämlich ganz, 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 ganz dringend. Und denkt dran, bleibt einfach neugierig. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.